Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Newsfolge der Woche zu GFL, ELF und NFL. Viel Spaß!
Masse.
Hallo Philipp.
Moin Tom.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Alles tutti.
Das ist schön. Nee, ich bin richtig abgehetzt. Muss ich leider auch so sagen. Aber ich freue mich auf die Folge. Das wird gut, weil es ist gar nicht so die Masse an News diese Woche, glaube ich, sondern welche News. So kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, tatsächlich. Also ich hatte das auch schon in anderen Folgen, glaube ich, erwähnt. Wir haben jetzt halt den NFL-Combine, der vor der Tür steht. Und dadurch ist in der National Football League auf jeden Fall schon mal ja ein bisschen Ruhe vor dem Sturm jetzt, sagt man. Weil die GMs treffen sich jetzt alle während des Combines, und das ist ja klar, was die zu besprechen haben, das hat halt bis dahin Zeit. Also das klären die da. Dementsprechend gibt es da nicht die allergrößten News, und vieles wird wahrscheinlich, ja, ab nächster Woche könnte da einiges abgehen.
Ja, und das ist das Schöne. Deswegen können wir uns diese Woche nochmal auf den europäischen Markt konzentrieren. Dazu passend haben wir das Relive des Interviews der Enrico Martini Show hochgeladen mit Leon Helm und Jan Weinreich. Und diese Woche, also heute am Dienstag, kommt eine neue Folge der Enrico Martini Show live auf Twitch, YouTube und Twitter. Und da geht es um das ELF Network aus Football, aus der ELF Crunchtime ist dabei. Und natürlich deine österreichischen Freunde von Stoned Luck sind dabei. Deswegen, das wird eine lustige Folge. Schaut am besten direkt im Live rein. Enrico freut sich auch darüber, wenn ihr euch einfach dann auch beteiligt, aktiv beteiligt. Und auch diese Folge werden wir dann natürlich am Wochenende wieder im Relive hochladen. Davor kommt neben dieser News-Folge eine NFL-Combine-Folge von den Stars von morgen und eine Off-Season-Needs-Preview der AFC und NFC South, die kommt am Donnerstag. Ich freue mich. Wir starten, glaube ich, aber mit den Big News, weil das ist sozusagen, wir sind richtig schlecht im Cliffhanger. Es gab Gespräche und zwischen GFL, ELF und AVD, also Verband. Diese Gespräche wurden in einem angenehmen Ambiente geführt. Dauerten über 4 Stunden, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Waren konstruktiv, waren auch wirklich, man war sich einig, es ist vernünftig, miteinander zu reden, anstatt übereinander zu reden. Und es waren auch lobende Worte füreinander gefunden, intern. Es kam natürlich jetzt noch keine konkreten Maßnahmen nach so einem ersten Termin. Die wird es aber wahrscheinlich vor der Saison geben. So weit kann man, glaube ich, schon gehen. Gerade was das Thema Spielertransfers angeht, was das Thema Zusammenarbeit angeht. Die ELF hat sich ja klar positioniert, dass sie keine konsequente Jugendarbeit machen wird. Das heißt, auch da wird es ja Lösungen geben für Problemstellungen. So kann man es, glaube ich, sagen. Aber es ist, glaube ich, der erste Schritt von zwei erwachsenen, offenen Organisationen miteinander zu reden, um dann hinterher ein Ergebnis zu finden. Habe ich das vernünftig formuliert?
Ja, so ungefähr, genau. Also im Prinzip erinnere mich das gerade an den Aufbau meiner Mediation, wo es eben darum geht, sich in der ersten Phase überhaupt erstmal über den Gesprächsrahmen zu unterhalten und im weiteren Verlauf dann sich erstmal auf einen gewissen Stand zu bringen. Also was ist eigentlich gerade bei den jeweiligen Parteien los und was sind eigentlich die Probleme, die wir gerade haben, auch mit dem anderen. So, und die gibt es ja eindeutig. Also hier ist ja nicht einfach so, hey, wir treffen uns mal auf einen Kaffee und quatschen, wie wir die nächsten Monate so miteinander zu arbeiten haben, sondern hier muss man auch erstmal aus dem Weg räumen, um eine Ebene zu finden, in der man ohne Vorbehalte dann Lösungen finden kann. Und das ist praktisch dann das, was erst in der letzten Phase dann stattfindet, wo wir dann eben Lösungen formulieren, Lösungen vorschlagen und letztendlich diese dann auch zu Protokoll bringen. Also dann wirklich erst was verschriftlichen. Deswegen, so sehr viele jetzt auch diese Pressemitteilung, die gerade kursiert, so als nichtssagend natürlich urteilen und sicherlich schon gern die Ergebnisse sehen wollen, es ist unbedingt wichtig, dass da noch gar nichts drinsteht gerade und dass da nur so, hey, wir haben uns getroffen und wir reden gut miteinander und wir verstehen uns zumindest jetzt erstmal so im Gespräch. Das ist ganz wichtig, weil das wäre ganz blöd, wenn man jetzt schon irgendwelche Sachen da reinschreibt, die ja, die am Ende so Lösungen vorwegnehmen, wo man dann eigentlich erst drüber reden will, wenn dieser Zeitpunkt auch gekommen ist, dass man das kann. Und sag mal, manchmal ist es diplomatisch eben auch klug, gerade erstmal so eine Phase des, ja, dass solche Gespräche eben gut vorbereitet werden, sag ich mal. Und das hat man jetzt vielleicht bei so einem ersten Treffen mal gemacht.
Es ist, glaube ich, auch so ein kleiner emotionaler Test für beide Seiten, weil man wird da natürlich auch konkreter geworden sein. Man hat sich dann nur einfach darauf geeinigt, diese konkreten Aussagen vielleicht noch nicht zu veröffentlichen. Und wenn dann nichts an die Öffentlichkeit kommt, dann ist das auch ein Vertrauen, was man dem anderen gegenüberbringen kann, dass solche Runden wirklich in einer vertrauensvollen Atmosphäre stattfinden.
Und das Thema Vertrauen ist ja auch unbedingt wichtig. Also auch dort zu vereinbaren, wer darf davon überhaupt was wissen, der jetzt gerade nicht mit am Tisch sitzt und wie können wir das halten? Und dass man sich da nicht unbedingt gerade vertraut, dass das alles im Raum bleibt, das ist ja klar. Also, dass man das darüber jetzt auch, ja, in Anführungszeichen testet, ist ja sicherlich auch ein Punkt, klar, natürlich.
Klar, und es ist ja auch total normal. Also es ist ja dann auch total normal, dass man jetzt nicht sofort sagt, ja, okay, wir vertrauen es zu 100%. Das wäre auch ungesund und auch nicht glaubwürdig. Von daher ist die Herangehensweise, glaube ich, total richtig. Und es ist schon mal wichtig, dass miteinander gesprochen wird. Ich würde sagen, wir kommen zur GFL. Hier gibt's News. Robbie Gandel bleibt in Berlin, er wechselt aber von den Berlin Thunder aus der ELF in die GFL 1 Nord zu den Berlin Rebels. Der DB, der sowohl Cornerback als auch Safety spielen kann, ist jetzt schon im dritten Jahr in Deutschland und bleibt in Berlin bei den Rebels. Tolle Verstärkung. Dann, apropos bleiben, die Kiel Baltic Hurricanes halten zwei weitere Importe aus dem Vorjahr. Robert Revels und Logan Morange bleiben bei den Kiel Baltic Hurricanes und bleiben neben CJ Davis und Caleb Scott. Beide waren auch letztes Jahr Teil der Kieler. Und also Revels der Linebacker, Morange der Running Back und Morange, also beide waren eigentlich komplett dominant. Beide kamen mitten in der Saison. Revels als Ersatz für Dean, Morange als anderer Ersatz oder dann als richtiger Import in dem Sinne. Spricht für die Organisation, wenn Importe wiederkommen. Wenn Importe sagen, hey, trotz anderer Angebote bleibe ich hier bei Kiel, weil ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier gut aufgehoben. Also großes Lob an diese Kontinuität, an die Kiel Baltic Hurricanes. Dann gibt es einen Nazio-Camp-Termin. Am 25.03. können alle Spieler, die American Football spielen können, in die PSD-Bank-Arena kommen, nach Frankfurt, und am 1. offiziellen Tryout teilnehmen für die Herren-Nationalmannschaft unter Leitung von Shuan Fatah und auch die Unterleitung der kompletten Coaching-Crew, die sich hier auch allen Fragen stellen wird. Was schon rausgekommen ist, OC wird Lee Rowland. Also wenn man Fatah sozusagen als Headcoach verpflichtet, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Lee Rowland der OC wird. Aber das ist natürlich bei dem Knowledge, das Lee Rowland mitbringt, einfach nur gut. Also einfach nur gut für die Herren Nationalmannschaft des Verbandes. Und dass man hier am 25. März auch direkt jetzt etwas vom Verbandseite organisiert, um das Thema Nationalmannschaft wieder voranzukriegen, finde ich nur positiv. Also es gibt darin nichts Schlechtes zu finden.
Sehe ich haargenau so, ja. Ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Es scheint sehr ruhig zu sein in dem Bereich. Es gibt konkrete Termine. Wir dürfen da auf jeden Fall sehr gespannt sein. Was ja auch, ich meine, eine gute Nationalmannschaft ist auch immer gut für die Jugendarbeit. Dürfen wir wohlwollend im Blick behalten.
Eine gute Nationalmannschaft ist auch immer einfach leicht zu vermarkten, weil der Deutsche, in Anführungsstrichen, mag seine Nationalmannschaft. Also ihr seht es bei Sportarten wie dem Basketball. Auf einmal eine Nationalmannschaft ist erfolgreich und auf einmal wird sie von RTL übertragen, weil das öffentliche Interesse da ist. Und so ist es ja auch selbst bei der Hockey-Nationalmannschaft oder bei der Biathlon-Staffel. In Deutschland haben Nationalmannschaften einen hohen Stellenwert. Wir sehen es beim Handball jedes Jahr im Januar. Da hat jeder ist im Januar auf einmal Handballfan und im Februar interessiert sich niemand für die Handball-Bundesliga in dem Sinne, außer man ist sowieso in der Bubble. Und also wohnt an einem Handballstandort. Und ja, dieses Tool der Nationalmannschaft fehlt dem American Football und vielleicht baut man das ja hier so ein bisschen auf. Ich als Marketingmensch sehe das nur so, deswegen.
Ja, es klingt auf jeden Fall danach. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, das zu machen. Da gebe ich dir recht. Zumal das merkt man ja auch am Interesse der National Football League oder nehmen wir mal den Basketball. Also deutsche Spieler, deutsche Fahnen werden halt immer, die bedeuten halt was, ne? So. Ich sage immer wieder das Beispiel, warum gucken sich, will keinem Rodler zu nahe treten. Ne? Aber ich glaube, der Normalverbraucher, der vom Fernseher sitzt und Rodeln guckt, der sieht einfach einer Uhr dabei zu, wie sie weiterläuft, weil er nicht versteht, was da gerade passiert auf der Bahn. Und die gucken es aber trotzdem, weil am Ende drei deutsche Fahnen vorne auf den Plätzen sind. Das ist so banal, das ist, so ist es einfach. ja. Und dementsprechend gebe ich dir da voll und ganz recht, so funktioniert das ganze Prinzip des Wintersports, ist, glaube ich, darauf aufgebaut in Deutschland, dass wir deutsche Fahnen gucken. Wenn da plötzlich ein Leverkusener gegen einen Cottbusser was machen würde, würden das nicht so viele gucken.
Sehe ich, gehe ich vollkommen mit. Spannend wird es jetzt sein bei der Formel 1 beispielsweise, wo ja mit Nico Hülkenberg nur noch ein Deutscher jetzt da ist und auch der Name Schumacher ist nicht mehr Teil der Formel 1. Das heißt, man sehen, wie das öffentliche Interesse jetzt gerade bei der Formel 1 jetzt da ist, bleibt oder schwindet. Die war ja gerade im Aufschwung. Gucken wir mal. Deswegen Nationalmannschaft, gute Sache, 25.03. mit OC Lee Rowland und der Headcoach Shuan Fatah. Dann gibt es etwas, was ich erzählen kann, was jetzt immer weiter stattfindet. Jeder GFL-Interessierte sollte sich wahrscheinlich die App Flash Score runterladen, weil es fällt auf, dass immer mehr GFL-Vereine hier ihre Live-Ticker-Informationen gerade auffrischen. Und hier, wenn man sich sozusagen, wenn man nicht sowieso live im Stadion ist, oder wenn man live im Stadion ist und sich über die anderen Teams informieren möchte, dann bietet die App Flash Score natürlich die beste Live-Ticker-Funktion und auch die relativ zeitnah die Ergebnisse darstellt. Deswegen jetzt schon mal, jetzt im Februar, die App Flash Score runterladen, um bei der GFL immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dann haben die Dresden Monarchs Spieler verpflichtet. Den Briten Samuel Mintham, der ist DB und Panther, den Briten Tommy Wilson, der ist Wide Receiver und Running Back und den Kanadier Chris Larson, da habe ich erst gedacht, der wäre Däne. Er wird tituliert als Defense Liner und Linebacker. Er ist 1,93 groß und 114 Kilo und wiegt 114 Kilo und spielt in der German Football League. Ich würde sagen, der ist D-Liner.
Ja.
So, ich glaube, da kann man das tatsächlich darauf runterbrechen.
Vielleicht ist das Linebacker auch damit gemeint, so dieses Hybride, dieses Outside-Linebacker-Edge-Defender-Ding, also, dass man ihn nicht ganz auf Defensive End zuordnen konnte. Ich meine, sagen wir mal so, in der NFL hätte er auch Standing Pass-Rusher spielen können, aber
ja gut, in Deutschland kann er damit auch Standing Pass-Rusher spielen. Das funktioniert noch, aber
vielleicht
steht
deutet halt, man das damit ja an.
Ja, also das ist es halt Maximum. Und als Standing Pass Rusher coverst du maximal eine Flat. So mehr tust du da nicht. Das ist, ich habe die Position gespielt, deswegen, ich würde mich niemals als Linebacker bezeichnen, nur weil ich mal eine Flat gecovert habe. Weil wir wissen alle, wie Defense Liner Flats covern. Die machen halt irgendwelche diagonalen Schritte nach hinten und breiten ihre Arme nach links und rechts raus und sagen und gucken einfach ganz wild nach links und rechts. So, das sieht selten gut aus. Machen wir uns nichts vor. Ja, der Chris Larsen kann das wahrscheinlich. Also hoffe ich für ihn. Ich würde sagen, wir kommen zur European League of Football. Hier gibt's News. John Shannon wird Offense-Coordinator der Vienna Vikings, nachdem Danny Mitchell es bei den UAB Blazers im FBS College versucht. Hier kommt ein ehemaliger OC von Marshall und Toledo nach Wien und verstärkt das Staff mit über 20 Jahren Coaching-Erfahrung oder College-Erfahrung. Was hältst du von solchen Schritten?
Ja, exakt. Also im Endeffekt gibt es dann den Tausch. Mitchell noch jünger, versucht es jetzt eben in den USA an den Colleges, wird auf FBS-Level jetzt eben als Assistant Coach dabei sein. Ja, hat auch weiterhin Kontakte zur European League of Football. Also man bekommt das auch in den sozialen Netzwerken mit, wie er immer noch retweetet und kommentiert und so weiter, wenn irgendwelche Sachen aus der Liga und aus Wien natürlich auch kommen. Ja, und John Shannon, der sich eben verdient gemacht hat über 20 Jahre lang als Assistant Coach, hauptsächlich als Offensive Coordinator, aber dann auch auf kleinerem College-Level auch als Head Coach, auch an der High School, der jetzt praktisch dann so diesen Weg mal nach Wien geht, zu diesem Powerhouse der European League of Football, wenn man so will, hat man quasi seine Pipeline in die USA genutzt und von dort einfach, ja, einen erfahrenen Coach mitgebracht, der eventuell auch nochmal Spieler bringen kann, aber vor allem natürlich auch auf einem ähnlich gewohnten Level, wie man mit Danny Mitchell gearbeitet hat, in der Offense weiterarbeiten kann.
Dann gibt es tolle Nachrichten über ein Spiel. Die Hamburg Sea Devils haben für das Spiel gegen Rheinfire beim Start der Saison im Volksparkstadion bereits über 10.000 Tickets verkauft. Man merkt, die Namen ziehen. Rheinfire gegen Sea Devils, das ist Football, das hat Historie. Und sind natürlich auch mit die zwei größten Fanlager, die hier aufeinandertreffen. Deswegen wundert es mich nicht, dass hier sozusagen gleich 10.000 Tickets verkauft worden sind. Auch wenn man natürlich bei sowas auch immer sagen muss, wurden die wirklich verkauft oder wurden die erstmal nur zur Verfügung gestellt?
Das haben wir ja halt immer diskutiert, aber auf der anderen Seite pusht das natürlich wieder. Ne? Ich sag mal, ich will auch zum Spiel und nimm ein paar Freunde mit und klar, sowas, ich meine, ich bin jetzt derjenige, der sagt, naja gut, das Stadion hat so viele Plätze, ich fühle mich jetzt trotzdem nicht gehetzt, dass ich schnell Karten holen muss, aber doch, es macht schon was mit einem und es macht natürlich mehr Bock. Also ich sag ganz ehrlich, 2 Jahre lang wollte ich jetzt eigentlich mal in Hamburg die Sea Devils gucken, aber jetzt werde ich es tatsächlich machen, weil im Volksparkstadion das einfach nochmal eine andere Nummer ist. Ne? Also es wird halt auch einfach Spaß machen, dahin zu gehen und ein großes Football-Event auf deutschem Boden zu haben, was ich wahrscheinlich dann höchstens hinter dem Championship-Game der ELF dann einreihen muss. Und ja, vermeintlich natürlich auch dann dem German Bowl. Ne? So hoffen wir zumindest, dass wir dort auch ähnliche Zuschauerzahlen sehen werden. Das zeigt...
Ich habe mit jemandem von den Rostock Griffins gesprochen, die haben für ein Spiel das Ostseestadion gemietet.
Ja.
Und die erhoffen sich auch mehr als 10.000 Zuschauer dort. Da bin ich auch gespannt, ob sie das schaffen.
Aber das finde ich cool und ich sage ganz ehrlich, es zeigt mehr und mehr, am Ende ist egal, welches Liga-Logo auf dem Trikot ist. Die Leute wollen hier gerne Football gucken, die wollen guten Football gucken und die wollen sich davon unterhalten fühlen. So.
Genau, Event ist das Wichtige.
Genau, und dem Fan selber ist das egal, ob das ein GFL oder ein ELF-Spiel ist. Klar, es gibt ein paar Hartgesottene, wie ich gar nicht sagen, so ein paar Hardliner, sag ich mal, die sagen, nee, da gehe ich auf keinen Fall hin und so. Und das ist auch dein gutes Recht. Sei so, mach das. Aber ich glaube, die meisten da draußen sagen sich, hey, ich will das Event, ich möchte schön unterhalten werden, ich will einen tollen Familiennachmittag haben mit meinem Sohn, mit meiner Tochter. Wir wollen da Spaß haben. Und dann ist es am Ende eben nicht entscheidend. Hauptsache, es ist cool. Und ich meine, das Volksparkstadion mieten ist halt cool. Genauso Rostock, das Stadion ist, das macht Spaß. So.
Genau, also das hebt sozusagen, so ein Stadion gibt halt einer Sportart einen Rahmen und das Volksparkstadion ist halt der Rahmen und das muss dann dementsprechend, das wirkt dann halt gleich größer, es wirkt besonderer, es wirkt mehr wie ein Highlight und deswegen ist es genau der richtige Schritt für Eventisierung von Sportereignissen. Solche vielleicht auch im ersten Schritt, natürlich kann man sagen, hey, vielleicht werden die keine 45.000 Leute in dem Stadion haben. Ja, das Stadion ist doch zu groß, das hätte man auch mit 20.000 hinkriegen können. Nee, es geht um den Rahmen, der geschaffen wird. Und das ist auch für die Spieler was Besonderes, in solchen Stadien aufzulaufen, muss man auch ganz klar sagen. Dann haben die Munich Ravens einen Linebacker verpflichtet, Armin Black. Und hierzu gibt es eine pikante Story.
Ja, die willst du jetzt von mir hören.
Die will ich von dir hören. Ich habe aber auch schon jemanden von den Munich Ravens dazu befragt. Aber leg erstmal los.
Okay, jetzt kommt gleich das Gegenstatement. Das finde ich gut. Das finde ich gut, weil ich habe im Prinzip hab ich das aus Marburger Kreisen erfahren. Black hat ja letztes Jahr noch für Marburg gespielt, für die McInerneys, und ist auf dem Heimaturlaub mit Drogen, mit verschiedenen Sachen, die man dafür braucht, um das zu konsumieren, und mit einer Schusswaffe bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. Für ihn waren 2.500 Euro Dollar Kaution fällig, und so zumindest meine Information, weshalb dieser Transfer nach München auch längere Zeit noch nicht bekannt gegeben wurde. Es war über einen längeren Zeitraum nicht sicher, ob Black das Land verlassen darf. Also ob er nach Deutschland zurückkehren darf, weil im Endeffekt du bist jetzt vorbestraft. Diese Kaution ist im Endeffekt auch eine Bewährungsleistung. Also du darfst dich dann einfach nicht dem Rechtsstaat entziehen. Das mögen jetzt andere Leute, die sich mit Recht besser auskennen als ich, wesentlich besser vielleicht auch einfach dementieren. Das ist schön und gut. Das ist der Stand, den ich habe. Deswegen dieser Transfer wäre fast gar nicht zustande gekommen und jetzt eben etwas verspätet mitgeteilt. So, und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, was das Statement der Ravens dazu ist. Warum Black jetzt doch da ist und was die eigentlich dazu sagen.
Also die Ravens selber sagen dazu natürlich öffentlich nichts, aber das, was ich aus Ravens Kreisen gehört habe, ist so ziemlich das, dass man halt sagt, hey, die Waffe war nicht seine, es handelt sich nur um Weed in dem Sinne, das ist in Amerika halt auch nicht so wild, und es ist die Strafe, die er bekommen hat, ist nicht mehr als ein Strafzettel. Das klingt nur aus Deutschland immer so schwierig, oder schwer zu verstehen, aber im Endeffekt ist es für die halt ein Strafzettel, mit sowas erwischt zu sein. Und in Amerika ist es halt auch üblich, dass man halt Waffenbesitz hat, und in dem Fall waren es nicht mal seine Waffe, sondern er war vielleicht einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.
Okay, so kann das ja gehen. Ich will ihm da auch tatsächlich nichts Böses, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es tatsächlich um diese Tatsache, dass es halt irgendwo dieses Gerücht gab, dass er eventuell nicht hierher kommen kann. Das mildert das Ganze jetzt natürlich etwas ab. Wird man dann, also ich denke, dass man das Signing ja jetzt, dadurch, dass man das bekannt gegeben hat, er hat jetzt einen gültigen Vertrag hier, dementsprechend wird er natürlich auch hierher kommen dürfen, beziehungsweise ist wahrscheinlich schon hier, und dann spielt das ja auch alles keine Rolle mehr.
Ja, und ich glaube, dass das vielleicht wird es heißer gekocht, als es im Endeffekt war. Oder es wird so klein geredet, dass man es einfach nicht mehr zum Thema macht. Was halt wieder mal auffällig ist, dass die ELF einfach gar nicht kommuniziert.
Nein, das ist tatsächlich nur aus, wie gesagt, diesen Marburger Kreisen, die ihn eben schon kennen, ist es rausgekommen. Aber es sind natürlich schöne Details immer.
Ja, es sind ja immer News. Ist ja für uns ist da sowas ja Gold. Deswegen. Ja. Wir kommen nach Paris. Die Paris Saints heißen nicht mehr Saints, sondern heißen jetzt Musketeers. Wie findest du diesen Wechsel?
Nee, die Frage, die muss ich umdrehen, ganz ehrlich. Also die Pressemitteilung sagt, ja, wir wollten eigentlich schon immer Musketeers heißen, aber der Name war noch nicht frei, also haben wir erstmal Saints veröffentlicht und nennen uns jetzt Musketeers. So. Also im Bereich Marketing bist du jetzt der Experte von uns beiden.
Ja, das aus Marketing-Sicht ist schon mal Blödsinn. Das ist Blödsinn. Ja,
ich wollte gerade sagen, ist das grottenschlecht oder ist das eigentlich richtig schlau? Weil jetzt redet man doch erst drüber. Das ist doch für die Marke eigentlich, wie man so gerne sagt, so. Auch schlechte Werbung ist Werbung. Also,
wie würdest du das sehen? Also prinzipiell bringst du jemanden erstmal damit durcheinander, und das ist nie gut. Bei einer neuen Marke ist der erste Eindruck erstmal das Wichtige. Und der erste Eindruck ist jetzt erstmal Saints gewesen. Jetzt heißen sie Musketeers. Musketeers war damals noch nicht frei, ist jetzt frei. Ich habe gehört, Saints war auch eigentlich nicht frei und sie durften sich eigentlich nicht so nennen.
Das wäre jetzt auch meine Lesart, dass es da Probleme gab, aber das haben sie damit ja komplett aus dem Weg geräumt. Also komplett.
Also prinzipiell haben sie ja nur darauf gewartet, dass der Markenname Musketeers frei ist. Ich finde den Musketeers-Namen tatsächlich besser als Saints, deswegen finde ich die Entwicklung in Ordnung. Das jetzt hier irgendwie scheinheilig zu begründen, finde ich schwierig.
Dann ist natürlich die Frage, also nehmen wir jetzt einfach mal an, das stimmt, was die Pariser sagen. Das stimmt zu 100%, was die jetzt gerade sagen. Dann muss man sich ja wiederum fragen, wer hat sie dann aber dazu gedrängt, vor wenigen Wochen diesen Namen Saints bekannt zu geben, wenn das eigentlich noch gar nicht spruchreif gewesen ist.
Was war denn damals?
Ja, deswegen. Das ist halt, ne, wie du schon sagst, man versteht das Spiel mit besonders positiven Schlagzeilen, ja, andere Sachen einfach verblassen zu lassen. Ne?
Richtig, also man musste halt da wahrscheinlich, also ich kann es mir tatsächlich nur so erklären, dass man halt gesagt hat, hey, wir haben hier eine echte Bad Story, die nicht hochkochen soll, und jetzt veröffentlichen wir einfach ein neues Team und den Namen des Teams, um das zu übertünchen. So ist man eigentlich durchgehend vorgegangen. Also als der Niedersachsen-Standort jemand veröffentlichen musste, dass es in Hannover kein Team geben wird, hat man am selben Tag noch veröffentlicht, dass es die Leipzig Kings geben wird.
Ja.
Und schon haben alle über die Leipzig Kings gesprochen. Jetzt mit Glenn Tunga, da hat man gar nicht drüber gesprochen oder nur auf Nachfrage drauf gesprochen und auf einmal sagt man, ja, wir haben übrigens da auch einen Namen veröffentlicht, das ist voll cool.
Ja, aber das ist doch gut gemacht, oder nicht?
Das ist gut gemacht, dieses Medienspiel verstehen die richtig gut und man muss auch sagen, die Agentur, die dahinter steckt, die verstehen ihr Handwerk.
Hört.
So, ich bin's nicht, aber trotzdem kann man das ja mal sagen.
Wir messen dich dann an der Kommunikation der GFL demnächst.
Oh, da habe ich auch zu, also über die allgemeine, da ist man ja vereinsabhängiger. Das ist ja der große Unterschied.
Das stimmt. Das ist nicht fair.
Das ist nicht fair, weil, also um mich jetzt schon mal aus der Schusslinie zu nehmen,
jetzt schon nach Ausreden, merkt ihr?
Ja. Philipp hat gerade bei einem Podcast mit dem Augen gezwinkert. Also
rudert gerade, als will er sich für den Olympiakader qualifizieren.
Ja. Guck dir meine Schultern an.
Oh. Obwohl, die Statur hättest du, das gebe ich zu. Du hättest vielleicht Platz im Achter, ja.
Das wäre ich, also man muss mal, ich habe mal einen Ruderer kennengelernt, ne? Das sind solche Konditionswunder, unangenehm, einfach nur unangenehm.
Da betreiben Footballer echt die falsche Sportart für.
Ist so, also das ist echt nicht, das ist einfach eine ganz andere Welt. Aber um nochmal darauf hinauszugehen, in der GFL ist jeder Verein für seine Kommunikation erstmal zuständig und damit hat man nicht die Handhabe wie bei einer Franchise, wo man als übergeordnete Organisation einfach sagen könnte, ihr kommuniziert das dann um diese Uhrzeit, fertig. Deswegen, kleiner Unterschied ist da. Aber
Du hast ja wirklich recht.
So, um das auch, die Leute wollen ja auch mal wissen, wie ist sowas, wie sind die Hintergründe dazu? Warum funktioniert das eine auf der einen Seite, was auf der anderen Seite vielleicht manchmal nicht funktioniert?
Ja, und jetzt habe ich nicht gezwinkert. Also das war tatsächlich auch genau so von mir gemeint, dass der Torben sich da auch aus der Linie bringen darf, weil natürlich ist das was anderes in der Vereinswelt.
Worauf wir jetzt kommen, ist die NFL. Auch hier gibt's News. Joe Lombardi wird OC der Denver Broncos. Joe Lombardi, ehemaliger OC der Los Angeles Chargers, wird jetzt OC der Denver Broncos. Joe Lombardi, Steelers geprägt, Kurzpassspiel. Ich sag mal, Kurzpassspiel passt auch zu dem, was Sean Payton spielen lassen möchte. Wie mächtig ist ein OC unter Sean Payton und wie passt das vorhandene Personal der Denver Broncos zu der Verpflichtung von Joe Lombardi?
Du musst das nochmal sagen, ich habe gerade kurz was anderes nachgelesen. Das ist die nächste News gleich, weil mir einfiel, dass das, was ich dir im Skript geschrieben habe, nicht mehr ganz aktuell ist. Daher musste ich das kurz nachgucken. Kannst du nochmal die Frage stellen?
Wie, also Joe Lombardi wird OC der Denver Broncos, ist ehemaliger genau. OC der Los Angeles Chargers.
Bester Freund, ja.
Ist Steelers geprägt. Ja, ich hab ihn sehr doll kritisiert, weil er Justin Herbert nicht ausgenutzt hat. Ist Steelers geprägt. Bevorzugt das kontrollierte Kurzpassspiel, auch teilweise als Ersatz des Run-Games, einfach schnelle kurze Pässe rauszufeuern. Das funktioniert mit Ben Roethlisberger natürlich super. Jetzt die Frage oder zwei Fragen. Wie mächtig ist ein OC unter Sean Payton und wie passen beide Ansätze erstmal zusammen?
Ja, also das Ding ist zum einen, was ich damit noch sagen wollte, dein bester Freund, du hast ihn ja wirklich oft dafür kritisiert und ich glaube, aus deiner Sicht ist jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehbar, dass er direkt wieder Offensive Coordinator irgendwo wird, weil tatsächlich muss man auch einiges an ihm festmachen. Das geht mir tatsächlich genauso. Das Ding ist, es gibt jetzt zwei Wege, die Denver gerade geht. Entweder sagen wir jetzt Lombardi und Sean Payton, und jetzt überlegen wir mal, was Lombardi bisher spielen lassen hat und wo seine Schwachpunkte waren. Jetzt überlegen wir mal, wie Drew Brees oder Sean Payton gespielt hat. Und dann sagen wir, boah, aber wenn Denver vorhat, jetzt aus Russell Wilson, der sowieso letztes Jahr schon gestruggelt hat, den nächsten Drew Brees zu machen, ja, dann werden die radikal scheitern. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass funktioniert. Aber dann sage ich mir auch wieder, okay, jetzt bleib du mal hier in Deutschland hinter deinem Mikro, bleib du mal auf dem Teppich und seh nicht immer alles in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien, weil sehr oft wird über Coaching-Tree und Philosophie und so geredet. Und wenn man dann mal genauer hinkriegt, sieht man, die meisten Coaches orientieren ihr Spielsystem anhand der Spieler, die da sind. Und nicht anhand dessen, was sie unbedingt spielen wollen. Natürlich entscheidest du dich für bestimmte Trainer, weil sie eine gewisse Philosophie mitbringen. Das muss aber nicht das System sein. Das kann auch eine gewisse Haltung sein. Das kann zum Beispiel ein Fokus auf Gesundheit. Das kann ein Fokus auf ein Blocking-Scheme sein. Das kann ein Fokus auf ausbalanciertes Spiel sein. Auch, dass er gute Coaches kennt, oder? Lombardi ist einfach gerade auf der Straße und ein guter Buddy von Payton und er sagt, ey, ich hole dich hier rüber. Bruce Arians hat das regelmäßig so gemacht. Wenn seine Coaches irgendwo keinen Job hatten, dann waren die sofort bei ihm im Staff und er hat immer gezeigt, in der Kommunikation mit ihm hat das dann super funktioniert. So, also das wissen wir halt nicht. Deswegen würde ich jetzt auch nicht so viel reininterpretieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sean Payton in Denver anfängt, mit Russell Wilson arbeiten will und jetzt aber quasi das alte Schema von den New Orleans Saints mit rüberbringt und da ganz verkopft drin ist und sagt, und das machen wir jetzt, weil letztendlich hat er das bei den Saints auch nie gemacht. Ein guter Coach entwickelt sein System anhand der Spieler, die da sind und ich denke, dass das auch der Fall sein wird. Ein Jerry Jeudy zum Beispiel wird sich wahrscheinlich schon mal über das Signing freuen, weil der klingt für mich erstmal nach einem Spieler, der entweder, wenn man spielerbasiert das Schema aufbaut oder eben mehr auf dieses Kurzpassspiel geht, auf jeden Fall jemand sein sollte, der davon so oder so profitieren wird.
Was man ja sagen muss, ist halt aber auch, dass Joe Lombardi unter Sean Payton bei den New Orleans Saints zweimal Quarterback-Coach war. Und damit Sean Payton ihn auf jeden Fall kennt und seine Art zu coachen kennt. Und damit auch weiß, wie er auf den Quarterback, in dem Fall Russell Wilson, eingehen sollte.
Genau.
Da habe ich tatsächlich
sogar noch eine spannende Information zu bekommen, die mich echt ins Nachdenken bringt, weil ich ja auch in diesem mentalen Bereich sehr unterwegs bin. Ein Weggefährte von Russell Wilson hat jetzt mitgeteilt, Russell Wilson hat seit seiner College-Zeit einen Personal Coach gehabt, der ihn vor allem mental sehr stark beeinflusst hat in den letzten Jahren. Und dieser Mentaltrainer ist letzten Sommer verstorben, plötzlich. Ich will nicht sagen, dass Russell Wilson schlecht gespielt hat, weil sein Mentaltrainer gestorben ist. Aber zumindest sollte man das mal im Hinterkopf behalten, was Trainer und bestimmte Figuren in einem Leben für einen Menschen bedeuten. Und wenn Sean Payton das bewusst ist und er holt Joe Lombardi genau dafür, damit Russell Wilson wieder eine Stütze in seinem Leben als Sportler, nicht als Familienmensch bekommt, sondern als Sportler bekommt, weil er vielleicht wirklich seinen Halt verloren hat da, dann ist es doch total nachvollziehbar, warum er da auf Joe Lombardi zählt und sagt, hey, das ist derjenige, dem ich das am ehesten zutraue, dass der eine Verbindung mit Wilson aufbaut und dass das vielleicht für diesen, ja, dann ja noch immer jungen Mann, Russell Wilson ist jünger als wir beide, so immer noch jungen Mann sein kann in dem Moment.
Russell Wilson ist nicht jünger als ich.
Quatsch, sicher.
Russell Wilson ist 1988 geboren.
Du bist jünger?
Ja, klar.
Du bist jünger als ich?
Ja, auf jeden Fall.
Schade.
Tut mir leid für dich. Also.
Merke ich jetzt erst. Was bist du für ein Jahrgang?
93.
Nee.
Doch, doch.
Krass, du bist dies Jahr 30?
Ja.
Oh, das habe ich nicht gewusst.
Ja, ist nicht so schlimm.
Das ist eine interessante Information.
Habe ich hier auch noch nie in einem Podcast gedroppt, aber ja.
Aber jetzt.
Ich würde sagen, wir machen weiter. Erzählt.
Okay, Stille. Weiter Bobby, geht's.
Bobby Wagner wurde entlassen. Ja. Deutet das auf ein Rebuild hin bei den LA Rams?
Also die Information ist erstmal, genau, soll entlassen werden. Man hat jetzt quasi Wagner Bescheid gegeben, eigentlich wollen wir dich entlassen, aber weißt du was, du bist so ein verdienter Spieler. Guck doch erstmal, ob dich vielleicht ein Team auch einfach so übernimmt, bevor wir dich entlassen, weil ne, da geht es auch um Respekt und ja.
Ja.
Deswegen, Wagner guckt jetzt erstmal bis zum Beginn der Free Agency, ob er eventuell so noch einen Partner findet, zu dem er gehen kann, bevor man ihn eben cuttet. Seattle ist tatsächlich schon wieder im Gespräch, das ist natürlich klar.
Natürlich.
Die könnten ihn an der Stelle aufnehmen. Ja, machen wir uns nichts vor. Wir brauchen bei den Rams nicht von Rebuild reden. Die Rams müssen einfach umstrukturieren. Der Kader ist alt, ist älter geworden. Es gibt wenig Draftpicks, es gab wenig junges Talent, was einfach in diesen Kader reingekommen ist. Die letzten Jahre ein Stück weit musst du natürlich jetzt, nachdem du jahrelang versucht hast, ja, das auch ein Stück weit zu erzwingen, und unterm Strich hat man den großen Titel gewonnen, man ist Super Bowl Champion geworden, also es hat sich auch ausgezahlt, musst du jetzt halt mal Luft holen, sage ich, ne? Das ist halt der Moment. Mir ist das Wort Rebuild immer so ein bisschen zu hoch gestochen. Für mich ist ein Rebuild halt so ein richtiger Umbruch. So.
Aber das kann sein, also wenn ich jetzt mir die Rams angucke, dann finde ich es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die einen Quarterback im Draft nehmen.
Ich sag mal so, als die Bears ein Rebuild gemacht haben, da war danach nicht mal mehr Brian Urlacher da. Da war die komplette Defense quasi verschwunden. Also da gehen 11 von 11 Leuten oder 10 von 11. Aber
Ramsey wollen sie das auch traden.
Ja, ja. Aber das ist in meinen Augen ein Rebuild. Nur weil ich mal ein paar wichtige Spieler weggebe und mich verjünge, ist das in meinen Augen, also mir wird dieses Wort Rebuild halt einfach zu inflationär benutzt, wenn es darum geht, einfach über Umbaumaßnahmen im Kader zu sprechen. Für mich ist quasi ein Rebuild eine Reformation, also wirklich zu gucken so, okay, wir spielen ein neues System, wir bringen neue Coaches, wir entlassen den Großteil der Spieler oder wechseln die aus oder so, ne? Hier gehen jetzt einfach ein paar gestandene Schlüsselspieler, die dir auch, wenn die Rams wieder competitive sind, nicht allzu viel bringen. Also Jalen Ramsey jetzt zu behalten, wenn er in 2-3 Jahren dann die 30 plus hat, es ergibt dann wenig Sinn, das kannst du dann auch machen, ne? Aber Die Jets hatten einen Rebuild die letzten Jahre. Wer ist denn noch da von den Jets, die vor 4 Jahren da waren?
Ja, oder die Falcons. Die Falcons hatten jetzt, sind gerade mitten im Rebuild.
So, das ist es halt. Das sind für mich Rebuilds, wenn man so will.
Aber vielleicht stehen die Rams kurz davor. Also wenn sie, ich sag mal so, Wagner entlassen, Ramsey traden, Allen Robinson und Stafford loswerden, schon ein bisschen Rebuild.
Also Quarterback wäre für mich schon so ein Ding, okay, dann können wir anfangen, darüber zu reden, ne? Wenn wir da wirklich schon krasse Wechsel haben. Aber ich sag mal so, solange das Staff bleibt, obwohl, da haben wir ja auch viele Wechsel. Hinter der Rolle von Sean McVay haben wir dort ja auch viele Wechsel. Also ja, gut, behalten wir mal im Blick.
Genau, muss man also auch hinsichtlich des Drafts vielleicht sozusagen mal im Hinblick behalten. Ja. Was machen die Rams dort? Kommen wir, apropos Draft, zur NFL-Combine.
Ja.
Gerade ist es ruhig, aber seit Sonntag trudeln nach und nach alle Spieler und Offizielle der NFL-Teams ein. Beim Klapsentreffen der General Manager werden häufig viele Deals eingefädelt. Also, welche zwei General Manager suchen deiner Meinung nach als erstes die Nähe zueinander?
Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass Ryan Poles die Tür gar nicht zumachen braucht. Der GM der Bears. Da wird einiges los sein. Da wird auch einiges abgeklopft tatsächlich mal. Also um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wer hat noch alles Interesse, was muss ich bieten? Weil du willst dir ja nicht die Tür zuschlagen, indem du jetzt schon quasi ein Trade-Angebot machst, was dich sofort komplett aus allen Verhandlungen rauswirft, weil Ryan Poles sagt, hier, ich habe ja schon das Fünffache, habe ich ja schon von denen geboten bekommen. Was willst du eigentlich? Ne? So, also da geht es auch so ein bisschen um Abtasten und ein Gefühl dafür kriegen. Ein GM, den man noch gar nicht kennt, Ryan Poles, ist da sicherlich auch eine spannende Komponente. Ja, und dann werden wir natürlich, denke ich, bei den Ravens einiges haben. Ne? Also ich denke, Teams werden versuchen, wir haben über die Jets schon gesprochen, können die auf Lamar Jackson warten oder müssen die Derek Carr jetzt unbedingt unter Vertrag nehmen? Ne? Mhm. Das sind Dinge, die du jetzt abklopfen willst. Ne? So, wie realistisch ist das, dass Lamar Jackson nächstes Jahr noch Ravens Quarterback ist? Und das ist klar, wenn er es nicht ist, also wenn er wirklich bei einem gewissen Trade woanders hingehen dürfte, dann wird es Teams geben, die interessiert sind. Und das wird zu besprechen sein. Ne?
Dann gab es eine Entlassung. Carson Wentz, wir hatten es schon angekündigt, wurde entlassen. Das macht 26 Millionen Cap Space frei und macht auch den Weg frei, die Aaron Payne den Franchise-Tag zu geben. Der kriegt jetzt, glaube ich, 18,9 Millionen oder so. Und damit wahrscheinlich einer der zwei, drei interessantesten Defensive Tackles auf jeden Fall vom Markt.
Der interessantesten Free Agents, wenn man so will, ne? Und Payne, also es sieht ja auch nicht nur danach aus, dass er jetzt den Franchise-Tag bekommt. Der Franchise-Tag ist im Endeffekt ja nicht das Recht, einen Spieler zu zwingen, ein weiteres Jahr für einen zu spielen, sondern der Franchise-Tag ist dafür eingeführt worden, um eine längere Zeit zu haben, einen Vertrag zu verlängern. Paynes Vertrag läuft jetzt aus. Der Tag befähigt die Commanders dazu bis. Den genauen Termin habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist eigentlich immer so Ende Juni, Anfang Juli, kurz bevor die Training-Camps losgehen, ist die Deadline dann, bis die Commanders praktisch einen neuen Vertrag mit Payne machen müssen. Sie haben jetzt das nötige Cap-Space dafür, um das einzufädeln und sie haben sich jetzt auch die nötige Zeit dafür erkauft. Also ich denke, in beiderseitigem Interesse wird sein, dass Darren Payne am Ende nicht unter dem Franchise-Tag spielt und er ist auch noch so einer dieser wenigen klassischen Vertreter des Franchise-Tags, also für den das eigentlich mal gemacht wurde. Man musste jetzt erstmal Carson Wentz entlassen, um mit Payne überhaupt realistische Verhandlungen anzustreben. Das wurde jetzt realisiert und jetzt ist die Zeit aber wiederum zu knapp, um Payne noch in irgendeinen langfristigen Vertrag zu bringen, denn wir reden hier von Summen und Boni und hier, das macht man nicht in 3 Tagen, auch wenn wir das gerne mal, wenn wir Madden zocken oder so, dann können wir das gerne mal so klick, klick und dann ist es fertig. So funktionieren solche Gespräche nicht und das wäre einfach zu knapp. Dementsprechend haben die Commanders sich Zeit erkauft. Das kann in 2-3 Wochen schon soweit sein, dass er einen neuen Vertrag hat. Die haben aber jetzt erstmal bis Sommer noch Luft und ich denke, da wird es jetzt auch eine langfristige Einigung geben bei denen. Also ich glaube nicht, dass Payne nur im Franchise-Tag spielt.
Sehr gut. Ich würde sagen, haben wir es für diese Woche mit der News-Folge. Obwohl, abschließende Frage, kriegt Carson Wentz nochmal ein Team?
Reicht es lange so, durchatmen.
In diesem Sinne, wenn euch die Folgen gefallen, sagt es allen möglichen Menschen, die diese Folgen, die sich für Football interessieren, die sich für American Football in Europa und in Amerika interessieren. Bewertet uns bei Spotify, liked uns auf allen anderen möglichen Kanälen. Es war mir ein Blumenpflücken, Philipp. Das letzte Wort hast wie immer du.
Ja, ich schließe dann doch das Wentz-Thema nochmal ab. Ich denke, er wird dann schon einer der Namen sein, die fallen, wenn dann Starting Quarterbacks zu Beginn der Regular Season ausfallen. Dann könnte Carson Wentz jemand sein, den man dann plötzlich wieder hervorholt. Aber bis dahin wird er sich wahrscheinlich gedulden müssen und wird deshalb auch wahrscheinlich warten, weil es gibt ja keinen Grund für ihn, dann irgendwo eine eindeutige Backup-Rolle anzunehmen. Ciao und tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.